Heute ist der Sonntag vom guten Hirten und ich hoffe und wünsche, dass Sie alle diesen Blick des Glaubens haben und Jesus als den guten Hirten kennen. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Wir freuen uns an diesem herrlichen Frühling und wir wollen miteinander das Lied von der güldenen Sonne singen. 346, die Verse 1 und 2 und dann noch Vers 4, 346. Wir wollen beten. Du, unser guter Hirte, Jesus Christus, wir wollen dir danken in diesen herrlichen Frühlingstagen, wie wir die Spur deines Schaffens und Wirkens auch sehen in der erwachenden Frühlingswelt um uns her. Und wir wollen dir danken für all das Schöne, das du uns schenkst, dass du unser Leben bis zum heutigen Tag erhalten hast, dass du Frieden bewahrst und dass wir unter deiner Barmherzigkeit sicher unseren Weg gehen können. Aber das ist uns das Größte, dass deine Liebe uns heute Morgen ganz neu zugesprochen werden soll. Uns bedrückt das, weil wir so oft weit weg von dir sind, weil wir so oft dein Wort gebrochen haben und deinen Geboten nicht gehorsam waren. Vergib uns, lieber Herr, und nimm unsere Schuld hinweg. Und wir dürfen jetzt bei dir auch einfach alles ablegen, was uns belastet, was uns beschwert, was uns Angst und Sorge macht. Und wir wollen dich bitten, dass wir dann deine Stimme vernehmen können, deine tröstende, mutmachende und erquickende Stimme. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Beharrlich im Gebet, Sie alle haben am letzten Sonntag ja gehört, wie uns das bedrückt hat. Auch die Sorge um die Margarete Roth, die 4 Monate vermisst ist. Und dann kam am Montagmorgen die Nachricht, zuerst von den Eltern, wenige Stunden später. Dass Willi Germund, ein Journalist aus Johannesburg, sie gesehen hat. Und heute haben wir im Sonntag aktuell einen ausführlichen Bericht über Margarete Roth und über ihren Dienst, dass sie fürs ganze Krankenhaus in Hornburg kocht. Ich dachte, wir sollten an diesem Sonntag vom guten Hirten miteinander den 23. Psalm sprechen. Nun können Sie ihn auswendig. Und wer ihn nicht kann, der soll seine Bibel nehmen, die steht vor Ihnen an Ihrem Platz, und dann sprechen wir diesen Psalm miteinander. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich und führet mich zum Frieden. Er quicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Du bist bei mir. dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Die Silvia Hochstrasser hat so schön in ihrem Bericht, was letzten Sonntag auch von Stefan Fett erzählt wurde, berichtet von diesem Regenmacher, der wochenlang Regen machen wollte in dem dürren Angola. Und dann kam er zur Gemeinde, jetzt sollten sie beten. Und in der Nacht kam der Regen. Das macht Gott oft anders, als wir denken oder meinen. Das ist gar nicht wichtig, wie Gott das ist. Nur wichtig ist, dass er es in seiner Hand hat. Wir haben gestern eine Nachricht bekommen von der Schweizer Botschaft in Windhoek, dass das Krankenhaus in Kalukembe jetzt von Bomben getroffen wurde, aber niemand verletzt sei, aber das doch besorgniserregend ist, dass das andere Hospital, wo die Silvia Hochstrasser ist. Wir sind nicht mehr von den Tagesnachrichten abhängig, sondern wir schauen auf den Herrn und wissen, dass er sie und uns und alle, die ihm vertrauen, wunderbar behütet. Jetzt hören wir doch mal den Jugendchor. Darum sind Glaubende keine Schlafmützen, sondern sie gehen im Aufblick zum Licht der Welt hinein. Ohne Grauen, ohne Angst, auch bereit zum Kampf und kühn im Mut. Wir singen dieses Lied von Philipp Spitta, Kommt her des Königs Aufgebot, 224. Apostelgeschichte 25 und 26 habe ich für den heutigen Sonntag ausgesucht. Wir haben ja am letzten Sonntag die Gefangenschaft des Paulus in Caesarea schon verfolgt, seine Verantwortung vor dem Statthalter Felix mit der Drusilla. Und nun machen wir dort weiter in Kapitel 25, Vers 23. Es ist jetzt ein Nachfolger da von Felix, der heißt Festus, ein römischer Gouverneur. Und bei dem macht der jüdische König Agrippa mit seiner Frau einen Antrittsbesuch. Und am nächsten Tag kamen Agrippa und Bernike mit großem Gepränge und gingen in den Palast mit den Hauptleuten und vornehmsten Männern der Stadt. Und als Festus es befahl, das ist der Gouverneur, der Römer, wurde Paulus gebracht. Und nun lesen wir Kapitel 26, Vers 1. Agrippa aber sprach zu Paulus: Es ist dir erlaubt, für dich selbst zu reden. Da streckte Paulus die Hand aus und verantwortete sich. Nun erzählt er noch einmal. Und wir machen weiter bei Vers 12. Sie können das in Ruhe zu Hause noch einmal lesen. Es lohnt sich. Er berichtet von seiner Reise nach Damaskus, als damals er Christen verfolgte. Als ich nur nach Damaskus reiste mit Vollmacht und im Auftrag der hohen Priester, sah ich mitten am Tag, o König, auf dem Weg ein Licht vom Himmel heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir reisten umleuchtete. Als wir aber alle zu Boden stürzten, hörte ich eine Stimme zu mir reden, die sprach auf Hebräisch: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, wieder den Stachel zu lücken. Ich aber sprach: Herr, wer bist du? Der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh nun auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwählen, zum Diener und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast. Und was ich dir noch zeigen will. Und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Daher, König Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam, sondern verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und in ganzem jüdischen Land und dann auch den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren und rechtschaffene Werke der Buße tun. Deswegen haben mich die Juden im Tempel ergriffen und versucht, mich zu töten. Aber Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun hier und bin sein Zeuge bei Groß und Klein und sage nichts, als was die Propheten und Mose vorausgesagt haben, dass Christus müsse leiden und als Erster auferstehen von den Toten und verkündigen das Licht seinem Volk und den Heiden. Als er aber dies zu seiner Verteidigung sagte, sprach Festus mit lauter Stimme: Paulus, du bist von Sinnen. Oder wenn Sie noch den alten Luthertext im Ohr haben, mit dem alten lateinischen Vokativ: Paule, du rasest. So stand es im alten Luthertext. Das große Wissen macht dich wahnsinnig. Paulus aber sprach: Edler Festus, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre und vernünftige Worte. Der König, zu dem ich frei und offen rede, versteht sich auf diese Dinge, denn ich bin gewiss, dass ihm nichts verborgen ist, denn dies ist nicht im Winkel geschehen. Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Agrippa aber sprach zu Paulus: Es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen. Paulus aber sprach: Ich wünschte vor Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, das würden, was ich bin, ausgenommen dieser Fesseln. Es ist ganz furchtbar, im Gefängnis eingesperrt zu sein. Ich kenne einen Mann, der als 17-Jähriger für mehrere Jahre in Bautzen in Einzelhaft ging. Diese Haft hat diesen Menschen seelisch zerdrückt und körperlich ruiniert. Und er wird ein ganzes Leben lang die Wunden dieser schrecklichen Zeit nicht loskriegen. Und Paulus ist so eingesperrt. War kein humaner Strafvollzug. Ich habe letztes Mal gesagt, man hat ihm gewisse Hafterleichterungen gewährt. Das wird erwähnt in der Apostelgeschichte, aber offenbar in dieser Verhandlung, so hört ja das auf, da sagt er, diese Ketten, die er trägt, offenbar ist er jetzt wieder an die Ketten angeschlossen. Und das ist furchtbar, wenn ein Mensch ohnmächtig ist und nichts tun kann. An Händen und Füßen gefesselt, er hört das Lied der Freiheit. Draußen zwitschern die Vögel, er hört das Rauschen der Meereswogen. Das ist ja so bei diesem Palast in Caesarea gewesen, direkt ans Mittelmeer hingebaut. Und seine Sehnsucht geht hinaus zu all den fernen Gestaden. Dort will ich den Namen Jesu verkünden und seine Liebe vom Kreuz. Und jetzt ist er 2 Jahre untätig in die Haft hineingesperrt. Das macht doch einen Menschen kaputt, das macht ihn verrückt, das hält er doch gar nicht aus. Wir sind alle Leute, die wissen, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Wie oft wird der Paulus hinaufgeschaut haben, zu diesen Gitterstäben und gedacht haben, da muss es doch irgendwas geben, dass ich hier rauskomme. Es gibt nichts. Kennen Sie solche Situationen, wo man sagt, ich bin ganz verlassen, ganz ohnmächtig, den Menschen ausgeliefert und ich kann nichts mehr tun? Bin am Ende. Er hat sich auf den Kaiser berufen und so wird die Verhandlung in Rom weitergehen. Was wird kommen? Wird er den Löwen hingeworfen werden? Wird er mit den Gladiatoren kämpfen müssen? Die Zukunft sieht sehr, sehr dunkel aus. Und jetzt sehen wir Paulus ganz anders beschrieben in diesem Kapitel. Wie steht er da? Als ein Freier, als ein Mutiger, als ein Sieger. Keinen Gegensatz, nicht dramatischer beschreiben. Ich habe eigentlich zuerst meine Predigt so nennen wollen, ohne Angst, so sind schon die Kassettenschildchen geschrieben gewesen. Und dann dachte ich, das stimmt nicht. Der Paulus hat sehr viel Angst gekannt, er hat sehr viel Verlassenheit, Enttäuschung und Nöte mit Menschen gekannt, er kannte auch Depression und Verzweiflung, aber er sagt, in Ängsten, mittendrin, und siehe, wir leben. Beim Paulus kommt ein ganz anderes Wort vor, wir überwinden weit. Das ist ein griechisches Wort, das zuerst das Wort siegen meint und dann noch hypersiegen. Hypernikao, ein ganz toll über alles drin weggehen, über die größten Niederlagen, über die schlimmsten Enttäuschungen, über die tiefsten Verzweiflungen, immer wieder drüber hinwegkommen. Wie kann man denn das machen? Wie kann man denn überwinden? Ich habe Ihnen 3 Beobachtungen mitzuteilen und die sollen gleichzeitig für Sie sein, dass Sie helfen, auch Ihnen über Ihre großen Tiefpunkte hinwegzukommen. Indem Sie auf Größeres blicken als Ihre Not. Nun, das weiß ja heute jeder, das ist heute so eine Mode, das mit dem positiven Denken. Das kennen Sie auch. Wenn Sie also in schlechter Stimmung sind und wenn Sie verzagt sind, ist ein toller Gedanke, dann stell dir was Schönes vor. Dann geh zur IGA und guck die Blüten an, nicht? Oder geh in Konzert und dann wirst du deine Sorgen vergessen. Denken Sie nicht an mich, sondern denken Sie an was Schönes, nicht? Denken Sie an irgendwas, was Sie erhebt, was Sie fröhlich macht und so, nicht? Das kann man ja machen, was Schönes, und das hat auch viel oft Erfolg im Leben. Natürlich, man darf sich nicht so in seine schweren Dinge hinein vertiefen. Aber Sie wissen, wenn es bei Ihnen ganz dunkel wird, dann wird man mit einer Riesenfaust in Abgründe und in dunkle Tiefen hinuntergerissen. Das ist dann ein ganz dummer Rat. Jetzt denk mal was Positives. Wie wenn ich das verdrängen könnte, mein Leid, mein Schmerz, meine Sorgen, meine Ängste. Das funktioniert bei kleinen Sorgen, aber bei den großen Existenznöten und Lebensängsten hilft mir das nichts mehr. Ich habe zufällig am Donnerstag die Bild-Zeitung bekommen. 12 Wege zum Glück. Und da schreibt ein verdammt glücklicher, so wörtlich hier, sonst würde ich es nicht so sagen, verdammt glücklicher Millionär, wie man glücklich wird. Interessiert Sie es? Wenn du positiv denkst, hast du keine Ängste mehr. Jedes Problem findet seine Lösung. Glaube nicht an den Zufall. Nichts in deinem Leben geschieht, ohne dass du dafür verantwortlich wärst. Sobald du deine Ziele kennst, arbeite daran, sie zu erreichen. Stell dir immer wieder vor, du hättest deine Ziele bereits erreicht. Paulus, stellen Sie mal vor, im Gefängnis. Nützt das einem solchen Mann noch etwas? Nützt das einem Menschen, der vor den Scherben seines Lebens steht? Nützt das noch etwas, wenn wir in ausweglosen Lagen sind? Sehen Sie, das ist so schlimm, dass die Welt immer vertröstet mit billigen Sprüchen und das hält nicht für die großen Belastungsproben unseres Lebens. Das ist doch wie Hohn. Da werden wir doch gar nicht ernst genommen, wenn böse Menschen mit uns einfach spielen. Was macht denn Paulus im Gefängnis? Er hat was ganz anderes. Er hat den Blick des Glaubens. Er hat den Blick des Glaubens. Ich weiß nicht, was für Sie Glauben ist. Sie sehen es erst in dieser Verhandlung, als Agrippa sagt, du darfst jetzt für dich reden, Paulus. Und er erwartet, dass der Paulus sagt, ich bin unschuldig und er plädiert, gib mich frei. Redet er gar nicht. Aus ihm sprudelt es nur so heraus. Er muss es erzählen und sagt, es gibt in dieser Welt eine Sache, die verwandelt ein Leben total. Die Auferstehung Jesu. Mir ist der Auferstandene in den Weg getreten. Das war ein strahlend helles Licht, als ich das begriffen habe. Er beschreibt es mal im letzten Kapitel des 1. Timotheusbriefs seinem Kameraden und Mitkämpfer Timotheus. Wer Jesus ist, vielleicht kennen Sie Jesus gar nicht, der Alleingewaltige, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, wo niemand zukommen kann. Und sagt, ich habe das nie für möglich gehalten, dass das wahr ist. Ich habe das mit Jesus nicht hören wollen. Ich habe das für ein dummes Geschwätz gehalten. Und da habe ich gemerkt, Jesus wirklich lebt. Er ist auferstanden. Er ist der Herr der Welt. Er ist das Licht, das alle Dunkelheit erleuchtet. Und das wird auf einmal sichtbar, als er dasteht, mit Ketten gebunden. Und darum müssen Sie das wissen. Es ist ein großer Unterschied in dieser Welt. Die meisten Menschen sagen, ich glaube nur das, was ich vordergründig betasten und sehen kann. Und Paulus sagt, nee, da gibt es eine unsichtbare Wirklichkeit. Und das ist die entscheidende Macht in meinem Leben. Der auferstandene Jesus, und der bestimmt mich und mit dem gehe ich meinen Weg fröhlich. Und deshalb habe ich keine Angst mehr. Deshalb kann er überwinden, weil er diesen Blick auf den auferstandenen Jesus hat. Erzählt auch einmal dann im 2. Timotheusbrief von einer ganz dunklen Stunde, als Alexander der Schmied ihm viel Böses tat. Es muss ein Christ aus der ersten Gemeinde gewesen sein. Und dann berichtete er, dass auf die Christen kein Verlass sei. Sie verließen mich alle. Niemand hat im Prozess bei ihm ausgehalten und ihm Beistand gegeben. Aber dann sagt er, aber der Herr stand mir bei. Aber der Herr stand mir bei. Erleben Sie das? In den Dunkelheiten Ihres Lebens. Aber der Herr stand mir bei. Darum kann ich überwinden. Mir geht es immer wieder so, wenn wir in so schwere Lagen hineinkommen, dann empfinden wir als weiche, kreatürliche Menschen ja immer auch sehr kreatürlich die Angst. Wir zittern, der Atem geht stoßweise. Wir haben zwar den Glauben im Herzen irgendwo und im Kopf, aber das geht nicht über in unseren Leib. Da ist der Friede gar nicht da. Ich verstehe jetzt erst, warum der Paulus so oft davon sprach, dass er mit Christus gestorben sei. Ihm war das so wichtig,
dass er mit seinem ganzen natürlichen Leben, so wie er diese irdischen Tage seines Lebens noch darbringt, das war ihm gar nicht mehr so wichtig. Wir zerfließen ja oft in Selbstmitleid und reden so viel über unsere Empfindungen, über unsere Sorgen, über unsere Ängste. Ist ja in uns immer wie ein sprudelnder Quell ohne Ende. Paulus hat das alles vor Jesus niedergelegt. Er hat gemerkt, mein irdisches Leben, soweit ich es bisher gelebt habe, das ist ein Leben, das unter der Sünde steht, unter der Gottesferne. Und was ich jetzt noch lebe mit meinem irdischen Leben, das lebe ich allein im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat, sich selbst für mich dargegeben hat. Und für ihn will ich es ausgeben. Und darum war ihm sein Ich gar nicht mehr so wichtig. Er hat mal sagen können, ich achte mich selbst für kein Wort wert. Also über sich wollte er gar nicht reden. Er war so erfüllt von dem, was Christus aus seinem Leben macht, dass er dauernd davon reden musste. Das war ihm wichtig und bedeutsam. Ich denke immer wieder dran, wie das dem Paulus schwergefallen sein mag, der ja doch ein Missionar war. Er wollte doch wirken, er wollte doch arbeiten, er wollte doch hinausgehen in die fernen Länder und dann sitzt er 2 Jahre untätig da. Manche wohligen Schwaben können ihn ja verstehen, wie schwer das ist. Das ist vielleicht das Schwerste, wenn man plötzlich im Alter nimmer arbeiten darf oder wenn man nimmer arbeiten kann, weil einem die Arbeit weggenommen wurde. Da sieht man bei dem Paulus, das war es bei ihm nie, die Schaffenswut, sondern er weiß, dieser Herr, Jesus, der führt Regie in seinem Leben und ihn lässt er jetzt machen. Wie lang und wie, das weiß nur der Herr. Ich stell's in seine Hand und lass ihn ganz allein machen. Er bestimmt den Kurs. Und da gebraucht er ja das schöne Wort, das uns immer unheimlich ist. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel zu lücken. Das war der Ochsentreiber, der diesen Spieß ihm hinten hinhält und jetzt muss er laufen. Empfinden Sie es bitte nicht als einen Druck, als etwas, was Ihnen Schmerzen zufügen will, sondern wenn Sie sagen, in jeder Stunde meines Lebens ist der Auferstandene da. Und er sagt, geh, mit mir kannst du über Mauern springen, geh. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel zu lücken. Wollen Sie sich dann rumdrehen und sagen, Herr, ich traue dir nicht, ich glaube dir nicht, ich habe meine Zweifel. Der große Indien-Missionar Stanley Jones erzählt, wie es ihn lange Zeit in seinem Missionsdienst beschäftigt hat, da kamen Zweifler zu ihm und er saß mit ihnen und Sie wissen, wie die Inder oft tiefe Gedanken haben in den Fragen der Religion. Dann haben sie ihm all die schwierigen Fragen gestellt und er sagte, ich habe gemerkt, ich kann gar keine Antwort geben, die alle Fragen befriedigt und dann kommen die dunklen Fragen nach der Geschichte der Kirche. Da gibt es ja auch so viele dunkle Fragen, die man nicht lösen kann. Und dann gibt es so dunkle Weltfragen und dann sagt er, dann habe ich auf einmal gemerkt, ich kann nur Christus verkündigen, den auferstandenen Herrn, seine Größe und seine Macht. Und sagt, wie ich so begann, auf einmal kamen Menschen in großer Zahl zum Glauben. Ich kann Ihnen heute nichts anderes sagen, als dies Ihnen nochmal verkündigen. Blicken Sie auf den auferstandenen Herrn Jesus. Hören Sie sein Wort, die Stimme des guten Hirten. Und dann können Sie überwinden. Nur mit seinem Wort, nur im Aufblick zu ihm. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wieder ist dieses Wort vom Überwinden drin. In der Welt habt ihr Angst, aber seid mutig. Ich habe diese Welt besiegt. Ich habe sie überwunden, sagt Jesus. Und so mancher steht noch schwer vor uns. Ist man noch seine letzte Bewährung, die kommt erst, wenn wir durchs Todestal gehen. Ich kann es nur überwinden, im Glauben und im Aufblick auf Jesus. So, jetzt habe ich aber noch einen zweiten und dritten Punkt. Wie kann man überwinden? Indem man weiß, es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres als meine Not. Erst mal, es gibt Größeres, es gibt auch noch Schlimmeres. Was ist denn Schlimmeres? Dass man verloren gehen kann. Dass man verloren gehen kann. Jetzt muss ich es erzählen, noch einmal von dieser herrlichen Versammlung, die da einmarschiert in den Richtsaal von Caesarea. Das heißt hier mit Gepränge, mit Pomp. König Agrippa und seine Frau Bernike oder Bernice. Jetzt haben wir das Kleeblatt beieinander. Wir brauchen Geschichte nicht behalten, ist nicht heilsnotwendig. Herodes Agrippa hat eine Schwester, war die Drusilla, die haben wir letztes Mal kennengelernt. Und noch eine Schwester, die Bernike. Und er lebt mit seiner Schwester in einer Ehe. Sie war mit 13 Jahren, frühreifes Mädchen, verheiratet worden schon mit ihrem Onkel, dem Herodes von Chalchize, hieß das. Aber vorher hatte sie schon ein eheliches Verhältnis. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie viel Dunkelheit in dem Leben drin war. Und der Paulus kommt nun nicht mit einer moralischen Entrüstung, das sollen sie nie tun. Das geht gar nicht mehr, wenn ihnen Jesus ihr Herz einmal erleuchtet hat. Können sie sich nie mehr über die Sünde anderer Menschen entrüsten. Sondern Paulus hat etwas von der Hirtenliebe seines Meisters. Und er möchte dieser armen Frau, deren Leben zerstört ist, sie hat später, fast wäre sie noch römische Kaiserin geworden. Diese Bernike war die Geliebte des römischen Kaisers Titus, der Jerusalem zerstört hat. Wir sind mitten in der römischen Geschichte drin. Dieser Frau bietet er Leben an. Leben, er der Häftling. Was soll er denn sagen? Und er sagt einfach dieser Frau, es gibt ein anderes Leben. Und jetzt nennt er die Dinge beim Namen. Jetzt redet er von Bekehrung. Das hat nicht der Billy Graham erfunden, verstehen Sie? Das ist biblisch, alt- und neutestamentlich. Schlüsselwort des Paulus. Und dann redet er vom Satan. Ja, gibt's einen Teufel? Huch, sagen die Leute, es gibt einen Teufel. Und er sagt vor dieser armen, geplagten Frau und ihrem Mann. Und sagt, ihr seid ja nur gebunden in den Klauen dieser finsteren Mächte und Jesus kann euch herausholen und frei machen. Sagen die, wollen die sowas hören? Er fragt gar nicht, ob sie hören wollen. Die müssen es hören und wissen. Und ich muss es ihnen sagen, dass man verloren gehen kann. Wenn Sie Bibel lesen, dann kann man Menschenverächter werden, wenn man das so sieht. Da sind die Politiker und die Gouverneure und der König Agrippa und die komischen Frauengestalten und die Mächtigen mit ihrem Pomp und mit ihrem ganzen Flitterglanz und wie sie protzen. Und doch wissen wir, Vergebung der Sünden ist das aktuellste Thema, das je wir verkündigen können, unter ihren Kollegen in ihren Häusern hin und her. Das hat noch niemand hören wollen, aber es war die aktuellste Sache, die man nennen muss. Und ich kann es Ihnen immer nur so wieder sagen, dass in unseren Tagen, auch in unserer Gesellschaft, ja fortwährend von Sünde gesprochen wird, aber in einem ganz anderen Sinn. Es wird immer nur von Sünde gesprochen und da sagt man, das Unrecht der Verantwortlichen im serbischen Bürgerkrieg oder der Wirtschaft oder der Ausbeuter oder der Kolonialisten oder Rassisten oder und dann hat man sie immer wieder. Da hat man doch die Bösen und in der Bibel geht das nicht mehr. Wer Jesus kennt, der kann hier nicht mehr mitschreien. Sünde, wir sind alle gefallene Leute. Nicht bloß die Ausbeuter, sondern auch die Indios, nicht bloß die Deutschen, sondern auch die Juden, alle. Und da geht es immer um die eine Rasse Mensch. Und deshalb ist unsere Unterteilung immer blöde, weil wir meinen, man kann irgendwo anders die Schuld machen. Und da sollten Christen den Mund aufmachen, sagen, wir gehören alle drunter. Und keiner kann hier stehen ohne Vergebung. Und keiner wird frei. Wissen Sie, dass das auch wieder in der Politik gesagt werden müsste. Und in den Untersuchungsausschüssen der Landtage, wo überall davon Schuld gesprochen wird. Wir sind alle schuldig. Und wir brauchen alle Vergebung und werden nur gerecht durch die Vergebung Jesu. Und da beschönigt Paulus nichts. Und dann nennt er die Dinge einfach beim Namen und spricht hinein und sagt, dazu ist Jesus gekommen, weil er Sünde jetzt vergeben will. Und das braucht ihr und nur so dringt er zum Leben durch. Ach, was sind wir dumme Menschen, wenn wir immer meinen, wir müssen über andere Themen heute reden. Sondern das ist das Aktuellste und das muss einmal geklärt sein. Noch das Letzte, er weiß Größeres, er weiß Schlimmeres, jetzt noch, er weiß Wichtigeres. Wichtigeres als seine Not. Denn Sie, ich habe das so darstellen wollen, warum er das überwinden kann, seine Not, das Gefangensein, die Ketten, weil er noch Wichtigeres weiß. Was ist denn Wichtigeres? Ach, wenn doch diese armen Menschen Jesus kennenlernen würden und seine Macht erfahren würden. Das ist am Herz des Paulus dran. Dass sie sich bekehren von den nichtigen Götzen. In unseren Tagen gibt es viele Menschen, die ein leben fürs Geld und die andere leben für Ehre, die andere leben für die Familie. Dass sie sich bekehren von den nichtigen Götzen zum Einzigen, was noch lohnt. Und Paulus kann das nicht besser demonstrieren als mit gebundenen Händen. Er sagt, das wünsche ich euch nicht, das ist schwer. Sollen Sie nie verharmlosen, was es ist, gebunden zu sein und in Ketten. Aber sonst kann ich sagen, mich hat noch nie ein Tag meines Lebens gereut, seitdem ich mit Jesus lebe. Und ich möchte es allen Menschen in der Welt nur anbieten, dass sie das ergreifen. Erschüttern, die hören gar nicht, die verstehen gar nicht, die Bernike, unruhig, Agrippa sagt, Paulus, du rasest, du bist wahnsinnig. Versteht die Welt nicht. Sag, warum ist der immer so emotional? Warum schreit er denn immer so? Ich kann es gar nicht verstehen. Vielleicht ging beim Paulus manchmal auch das Herz durch. Mag es manche Mutter geben, die für ihre Kinder schon geweint hat, weil sie gerne sie zu Jesus führen wollte und sie hat es nicht geschafft. Und das verstehen andere nicht. Man vielleicht manchmal sogar leidenschaftlich wird, weil man so brennt und sagt, die müssen es doch erfassen und finden. Das darf ich Ihnen sagen, haben Sie es ergriffen? Man kann ja lange im frommen Betrieb mitschwimmen. Paulus hat nie über das Christentum geredet. Er hat nie drüber geredet, nicht mal über Taufe hat er gesprochen. Das mag für einen Liturgiker furchtbar sein. Wie kann Paulus so ein wichtiges Thema vergessen oder sonst irgendwelche wichtigen Glaubensfragen? Du musst Jesus ergreifen und dann löst sich dein dunkles Leben, wo du auch bist, in aller Schwierigkeit und Hoffnungslosigkeit. Er redet hinein, er ist die Mitte des Lebens und jetzt muss man es ergreifen. Und wie Paulus das noch den letzten Schmerz zufügt, als er diesen Agrippa noch einmal packt und sagt, du kennst doch die Propheten, er weiß doch, er war doch Jude. Und da kennst doch du den herrlichen Psalm, die herrlichen Gottesverheißungen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Jetzt nimm's doch. Es fehlt nicht viel. Und dann sagt er doch, und wenn etwas nur fehlt, nur ein bisschen, wenn das nur fehlt. Ich wünschte mir, dass nicht ein bisschen fehlt. Ganz oder gar nicht. Ganz oder gar nicht. Jetzt oder nie. Amen. Da gibt es ein schönes Lied in unserem Gesangbuch von Lavater. Und diese Lieder, die stützen ja unseren Glauben auch so. Und es ist immer gut, wenn Sie auch Verse auswendig lernen in den kommenden Tagen. Fortgekämpft und fortgerungen bis zum Lichte durchgedrungen. Das ist dieses Überwinden, dieses Siegen, dass man nicht hängen bleibt. 553, wir singen die Verse 1 bis 5.
Thank you. Wir wollen beten. Du, unser guter Hirte, wir vergessen das so oft, wie häufig wir schon deine Liebe so erfahren haben, dass wir überwältigt waren. In dunklen Stunden, als deine Antwort kam, und auch wenn du uns manchmal lange warten ließest, warst du doch da mit deinem Frieden. Wir wollen dir auch jetzt danken für diese Nachrichten, die du uns gegeben hast und für alle Bewahrung in diesem 55-tägigen Kriegsgeschehen um Huambo. Aber wir wollen dir auch die anderen Nöte alle bringen. Du führst uns in Situationen, wo wir unsere totale Ohnmacht und Hilflosigkeit sehen, wo wir verzweifeln. Und wir wollen dir danken auch, weil es deine Segenswege sind und weil wir dann erst merken können, wie du die Mitte unseres Lebens sein willst, wie du uns von allen Seiten umgibst und deine Hand über uns hältst. Und wie du Tote lebendig machst. Bei dir ist nichts unmöglich. Und wir wollen jetzt bitten, dass wir auch anderen dies bezeugen können, dass wir nicht über viele Nebenthemen reden, sondern nur über das eine Thema, dich, den auferstandenen Herrn, der heute Menschen aus der Gewalt Satans freimachen will. Herr, wir wissen bei uns selber, wie schwer die Bindungen sind, wie wir oft gefangen sind und nicht heraus können aus der dunklen Macht, die uns so oft bindet in den täglichen Gewohnheiten. Hilf uns, dass wir allein auf dich blicken und mit dir überwinden. Vielen Dank, dass du mit jedem gehst, der dir vertraut, und dass du jeden segnest. Und dass wir dann an jedem Platz dieser Welt dich bezeugen können und dass es keinen Platz mehr gibt in der Welt, wo du nicht deine Herrlichkeit offenbaren willst. So wollen wir jetzt auch bitten für alle, die in Not sind, die leiden, aber auch für unsere Dienste, für unsere Arbeiten, in denen wir stehen, dass du uns dort Frucht schenkst. Das wollen wir, dass Menschen dich ergreifen. Und dass auch in dieser letzten bösen Zeit Menschen sich bekehren und zu dir kommen und selig werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch die zwei Verse von 288. In dir ist Freude in allem Leide. Ihrem Platze liegen diese Notizenzettel mit unseren Veranstaltungen, dann braucht man nicht mehr viel bekannt geben. Nehmen Sie ihn mit und beachten Sie alle die Hinweise. Noch für den Missionstag liegt der gelbe Zettel vorne in diesem Gesangbuchablagefach. Wenn Sie den auch schon mitnehmen am Himmelfahrtstag, wo wir mehr hören wollen, auch aus anderen Teilen der Welt, ist mir wichtig, dass Sie sich das vormerken. Und dann, wenn hier Eltern von Konfirmanden des nächsten Jahres sind, 1994, da kann man hin beim Herrn Vogler, unserem Mesner, dieser Ecke, die Anmeldeformulare mitnehmen, dann muss man morgen gar nicht zur Anmeldung kommen. Da hinten. Getauft wird um 11:45 Raffaela Ramona Koch aus der Hohenheimer Straße 72. Und das Opfer ist heute von der Kirchenleitung für Ökumene und für den Auslandsdienst in der EKD bestimmt. Und nun gehen Sie unter dem Segen des Herrn, unter seiner segnenden Hand. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.